You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Und mit diesen Tönen herzlich willkommen zu den Antifa-News für diesen 24.08. Wir blicken heute nach Sachsen, wo Fußballfans und andere linke Aktivisten intensiv überwacht wurden. Doch zunächst einmal schauen wir nach Rostock. Rostock ist ja in der Welt bekannt, doch nicht etwa der Hafen, die Altstadt, die Strände von Warnemünde oder aber auch der tief gesunkene Fußballverein haben den Namen der Stadt bekannt gemacht. Es waren die Krawalle von Lichtenhagen, dem Neubauviertel im Norden, wo noch heute die Sonnenblumen an der Fassade des großen Blocks gleich an der Straße zum Strand blühen. Der Oberbürgermeister der Stadt, der hat dazu eine Anekdote erst letztens in der Ostsee-Zeitung geliefert. Er berichtete der Ostsee-Zeitung, wie ihn erst vor wenigen Jahren amerikanische Touristen auf die Krawalle angesprochen hätten. Sie hätten ihn wohl gefragt, wo denn der Friedhof für die Opfer von Lichtenhagen liege. Dann hätten sie es kaum glauben können, dass damals niemand gestorben sei. Wer sich die Bilder jener ausländerfeindlichen Ekstase noch einmal anschaut, mag auch heute kaum glauben, dass dabei niemand getötet wurde. Tagelang regierte der enthemmte Mob, Ausländer raus und Deutschland den Deutschen wurde gebrüllt. Feuer schlug aus den Fenstern des Sonnenblumenhauses. 25 Jahre ist es her. Wir werfen einen Blick zurück.
Was ich im August, am 25. und 26. August da gegen alle Ausländer entladen hat, begann mit Antiziganismus.
Und so viel Hass habe ich, glaube ich, noch nie im Leben erlebt.
Tausende Zuschauer da, tausende, ja.
Und es zeigt sich, dass 1992 tatsächlich ein Trauerspiel war, ein Zusammenspiel auch von Medienverantwortlichen, Politik und auch den Menschen hier vor Ort natürlich.
Das kann überall so passieren.
In dieser Woche jährt sich zum 25. Mal das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen. Dort griffen junge Anwohner, aber auch aus weit entfernten Bundesländern zugereiste Rechtsextremisten im August 1992 die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber in Mecklenburg-Vorpommern und benachbarte Unterkünfte vietnamesischer Vertragsarbeiter mit Steinen und Molotow-Cocktails an. Bei den tagelangen Ausschreitungen wurde zwar niemand getötet, aber Todesangst unter Migranten, dem Rostocker Ausländerbeauftragten und westdeutschen Medienvertretern erzeugt, die in einem brennenden Wohnheim eingeschlossen wurden, als sie darüber berichten wollten. Schon im Vorfeld war das Verhalten vieler politischer Verantwortlicher derart skandalös gewesen, dass manche Beobachter von heimlicher Komplizenschaft sprachen. Roma mussten vor der hoffnungslos überfüllten Asylunterkunft kampieren und ihre Notdurft verrichten, was die Nachbarschaft gegen sie aufbrachte und die Stimmung vor Ort anheizte. Polizeiführung und Mitglieder der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern suchten die Tätlichkeiten herunterzuspielen. Die juristische Ahndung von schweren Straftaten wurde dann auch verschleppt. Von den 400 Festgenommenen wurde am Ende nur etwa jeder Zehnte verurteilt. Ich fasse für euch in einer kurzen Chronik zusammen, was in diesen 4 Tagen in Rostock-Lichtenhagen geschah. Samstag, 22. August 1992, gegen 20 Uhr. Vor dem Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen, in dem sich die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber befindet, haben sich rund 2000 Menschen versammelt. Etwa 200 von ihnen beginnen, das Gebäude mit Steinen zu bewerfen. Die Anwohner feuern die Randalierer an. Es werden xenophobe Parolen gebrüllt. Nur wenige Polizisten sind vor Ort und werden selbst Ziel von Angriffen und ziehen sich daraufhin zurück. Sonntag, 23. August 1992. Gegen Mittag rotten sich erneut Gewalttäter und Schaulustige vor dem Sonnenblumenhaus zusammen. Sie erhalten Unterstützung von bekannten Rechtsextremen aus der Bundesrepublik, so etwa von dem bekannten Neonazi Christian Wurch. Nachmittag und Abend. Am Nachmittag greifen die zumeist jugendlichen Täter erneut die Aufnahmestelle und das Wohnheim an. Bis 20 Uhr haben sich rund 500 Gewalttäter versammelt. Bis zu 300 Schaulustige feuern sie an und brüllen dabei ausländerfeindliche Parolen. Später Abend und Nacht. Die Angriffe mit Stein- und Molotow-Cocktails gehen weiter. Auch die Polizei wird angegriffen. Um 22.30 Uhr löst Lothar Kupfer, Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, landesweiten Alarm aus. Um 2 Uhr nachts können Polizisten aus Hamburg sowie Beamte des Bundesgrenzschutzes die Ausschreitungen zunächst stoppen. Montag, 24. August 1992, tagsüber. Am Vormittag versammeln sich erneut Jugendliche und Bewohner der Siedlung vor dem Sonnenblumenhaus. Das Asylbewerberheim wird evakuiert, am Nachmittag ist die Aufnahmestelle leer. Die vietnamesischen Bewohner des Wohnheims nebenan werden dagegen nicht umquartiert. Abend. Neonazis und andere Gewalttäter sind wieder vor Ort, liefern sich eine Straßenschlacht mit der Polizei. Tausende skandieren rechtsradikale Parolen, Polizisten werden dabei verletzt. Gegen 21.40 Uhr, die Polizei zieht sich zurück. Die im Sonnenblumenhaus verbliebenen Vietnamesen sind nun schutzlos dem Mob ausgeliefert. Schon bald fliegen erste Molotow-Cocktails auf das Wohnheim der Vietnamesen. Bei der Feuerwehr geht ein erster Notruf ein. Um 22 Uhr. Das Gebäude brennt, es befinden sich rund 120 Vietnamesen darin, darunter auch Kinder. Außerdem in dem brennenden Gebäude eingeschlossen der Ausländerbeauftragte von Rostock und ein Fernsehteam des ZDF. Die Feuerwehr ist vor Ort, kommt aber nicht nah genug an das Haus heran, weil die Menschenmenge sie behindert. Immer weitere Brandbomben fliegen auf das Wohnhaus, die Feuerwehr fordert Polizeischutz an. Die Eingeschlossenen brechen die mit Ketten und Schloss gesicherten Notausgänge auf und retten sich auf das Dach. Von dort aus können sie in einem anderen Teil des Wohnblocks fliehen. Gegen 23 Uhr. Die Polizei trifft ein und kann die Angreifer vor dem Haus vertreiben. Die Feuerwehr beginnt mit den Löscharbeiten. In verschiedenen Etagen haben sich Vietnamesen vor den Gewalttätern versteckt. Die Vietnamesen werden in Notunterkünfte gebracht. Wie durch ein Wunder hat es keinen Toten gegeben. Dienstag, 25. und Mittwoch, 26. August. Die Ausschreitungen setzen sich fort. Neonazis und grölende Anwohner lassen ihren Zerstörungswut freien Lauf. Mit Wasserwerfern und Tränengas geht die Polizei gegen die wütende Menge vor. Erst am Mittwoch gegen 2 Uhr morgens bekommt die Polizei die Lage unter Kontrolle. Soweit die kurze Chronik von diesen 4 Tagen, in denen das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen stattgefunden hat. Mark war einer der etwa 150 Menschen, die in Rostock-Lichtenhagen vor Ort waren, um sich gegen Rassismus einzusetzen und den Menschen, die in lebensbedrohliche Situationen durch den rassistischen Mob kamen, zu helfen.
Wir sind relativ fix nach Rostock gefahren, als am ersten Abend klar war, dass dort ein Haus im Prinzip belagert wird und dass dort Menschen in Lebensgefahr sind. Haben wir uns auf die Spur gemacht, haben uns auf den Weg gemacht, um im Zweifel zu gucken, ob wir dort in der Situation vor Ort mit schützend eingreifen können, um die Menschen dort zu retten. Wir hatten vorher die Erfahrung gemacht, dass ja Asylbewerberheime immer wieder angegriffen wurden, dass Leute, egal ob sie nicht hier geboren oder nicht so aussahen wie hier geboren oder seine Subkultur, dass sie einfach über lange Zeit immer wieder Opfer von Gewalt wurden. Das ist im, sozusagen in dieser friedlichen Revolution, wie es genannt wird, doch immer ein sehr unfriedlicher Moment gewesen, der immer wieder stattfand. Das heißt, auch in Halle kann man sich vorstellen, dass es eine Zeit, oder muss man sich reinversetzen, dass es eine Zeit gab, wo man abends auf dem Weg nach Hause von Toreinfahrt zu Toreinfahrt gehuschen musste, falls ein Auto vorbeikommt mit merkwürdigen Leuten, die dann aussteigen, um einen irgendwie Gewalt anzutun. Das war auch hier so gewesen. Das war einfach so eine Begleiterscheinung dieses Deutschlandwahns, der sich mit dem Vereinigungsprozess und so weiter so ein bisschen ergeben hat. Und vor diesem Hintergrund, auch vor der Erfahrung, dass es die Polizei in solchen Zusammenhängen eher wenig schützend unterwegs war. Das ist eine Erfahrung, die man sowohl aus der DDR mitgenommen hatte, als auch in dieser Wendezeit, wo die Polizei ja nicht mal wusste, was sie gerade tun oder lassen sollte, dass es einfach keine verlässliche Größe war, die sozusagen Sicherheit und Menschenleben gewährleistet, waren wir irgendwie relativ fix der Meinung, wir steigen mal mit ins Auto und gucken mal, was in Rostock da so passiert, sind dann auch dahin gefahren in dieses dortige AJZ und haben dann teilweise mit ganz schön Abstand aber erleben müssen, was dort wirklich sich abspielte. Das war ja sozusagen pure Mordlust gepaart mit irgendwie Applaus und den Weg dahin hatte ja auch, also die Medien, Bildzeitung und so weiter und so fort auch geschaffen, muss man ja sagen. Es war ja hier ein Klima in diesem Land, was beängstigend war. Man kann sich an Bild-Zeitungsüberschriften erinnern, das ist Deutschlands schlimmster Asylant und hast du nicht gesehen und wo im Prinzip die ganze Zeit schon so eine Stimmung geschürt wurde, dass die Asylanten, wie sie damals alle noch genannt wurden, hierher kommen und den Wohlstand gefährden, den Leuten ja alles wegnehmen. Das war so eine Grundstimmung. Das war ja im Prinzip, kann man das als einen langen Prozess begreifen, der dann in der Änderung des Asylrechts eigentlich gegipfelt ist. So. Und vor diesem Hintergrund war es relativ schnell klar, dass die Leute eigentlich ganz schön aufgepusht sind, dass hier eigentlich immer nur ein kleiner Funke reichte, dass das Fass überläuft. Und dementsprechend sind wir auch ins Auto gestiegen und haben gesagt, okay, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dort in der Situation wenigstens einen Schutz zu gewährleisten. Ja.
Wenn wir uns den geistigen Hintergrund der Pogrome in Rostock-Lichtenhagen anschauen, dann bildete eine öffentliche Debatte, die sich um den angeblichen massenhaften Missbrauch der Sozialhilfe von sogenannten Wirtschaftsasylanten eine wichtige Basis. Zeitungen, Politiker und etablierte Parteien machten Stimmung gegen Geflüchtete, die sie in ihren Aussagen somit zu Asylbetrügern und Sozialschmarotzern machten. Dies kann erklären, warum Tausende den Angriffen zuschauten und biedere Kleinbürger ebenso wie brave Familienväter dem brandschatzenden Mob vor laufenden Fernsehkameras applaudierten. Nur ein paar Wochen nach dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen schlossen mehrere etablierte Parteien den sogenannten Asylkompromiss. Gemeinsam schränkte die Union, FDP und SPD das Grundrecht auf Asyl drastisch ein. Zudem erhielten politisch Verfolgte bis 2012 bloß noch das Lebensnotwendigste. Diese Asylrechtsverschärfung werteten Neonazis als Erfolg sowie ihre aggressive Strategien und ihre brutalen menschenfeindlichen Methoden wie den Umstand, dass Lichtenhagen durch diese Evakuierung der ZAST durch die Angriffe auf Migranten ausländerfrei geworden war. Durch das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen gewann auch der rechte Terror mehr noch als durch die Brandanschläge in Hoyerswerda einem Jahr zuvor eine neue Dimension. Denn was in Rostock geschafft wurde, war auch eine organisierte Mobilisierung von Neonazis über die Ländergrenzen hinweg. Wirkungsvoller als jedes andere Ereignis zu dieser Zeit hat das Pogrom in Lichtenhagen den Nährboden für anschließende Erfolge der NPD bei mehreren Landtagswahlen und auch für die Mordserie des nationalsozialistischen Untergrundes bereitet. Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, Mölln, Heidenau, Freital, um nur einige aufzuzählen, sind jene Ereignisse, die uns immer wieder daran erinnern sollten, dass Rassismus in unserer Gesellschaft allgegenwärtig ist. Rassistischen Ressentiments und rechten Parolen nachzugeben, wie es auch immer wieder geschieht, zeigt, dass man aus der Geschichte nicht viel gelernt hat. Die Erinnerung an die Ereignisse und das Gedenken ist wichtig und uns sollte auch daraus bewusst werden, dass es jederzeit in Keitland wieder zu pogromartigen Ausschreitungen kommen kann.
Ich glaube, dass das, was da passiert ist, immer möglich ist. Ich glaube, dass es möglich ist, dass es, wenn man ein bestimmtes Thema langfristig platziert und hochkocht, dass es, wenn dann der entscheidende Auslöser kommt, auch immer wieder Situationen gibt, die im Zweifel in purer Mordlust enden, geht dann ganz klare Verteilungskämpfe oder Schutzmechanismen von meine Straße, mein Viertel, hier soll sich nichts ändern oder habe ich so. Und dann gibt's eine Geschichte, ob die stimmt oder nicht, die dann dazu führt, dass das Fass überläuft. Ich glaube, sowas ist immer wieder reproduzierbar. Ich hoffe, dass man nicht mehr so weit ist, dass man 4 Tage anfangen kann, ein Haus anzuzündeln, bevor irgendwie Einsatzkräfte kommen. Ich glaube schon, dass es dieser Zeit und auch diesem Prozess dort geschuldet ist, dass man dieses Ergebnis haben wollte, weil es ist ja echt krass, wenn man sich das nochmal anguckt. Der Innenminister war im Urlaub, glaube ich, übers Wochenende. Also die ganzen Leute, die da eigentlich Verantwortung haben, haben sich in einer Situation, wo es real um Menschen, Lebengefährdungen geht, waren die alle, haben die freigemacht. Ich musste mir das Hemd wechseln, war irgendwie. Das ist so ein Klassiker, warum nie jemand erreichbar war. Ich glaube, diese Qualität wird es nicht nochmal haben. Ich glaube, dass das schon auf der Ebene, hoffe ich jedenfalls, ein bisschen was gelernt wurde. Aber ich glaube, dass dieses Grundphänomen, dass Sachen uns überkochen können und im Zweifel zu pogromartigen Situationen führen, dass das durchaus, das ist in so einer menschlichen Gesellschaft, glaube ich, nicht das Fremdeste.
In Rostock werfen die Randalierer vor dem Asylbewerberheim wieder mit Molotow-Cocktails. Die Polizei antwortet mit Tränengas und Wasserwerfern. Aus dem Asylbewerberheim schlagen Flammen.
Im Moment brennen 4 Wohnungen in diesem heute Nachmittag geräumten Asylbewerberheim. Die Polizei, die gegen 20 Uhr mit Gewalt und Wasserwerfern und Schlagstöcken und Tränengas gegen die Randalierer vorging, hat sich inzwischen völlig zurückgezogen.
Um 21.51 Uhr erreicht die Feuerwehr den Einsatzort, doch ohne Polizeischutz kann sie nicht löschen. Die Brandstifter dringen in erste Wohnungen ein.
Wir sehen nur auf einer etwa 300 Meter entfernten Eisenbahnbrücke Bereitschaftspolizisten, die aber dort nur stehen und zusehen, wie aus den Krawallmachern und Randalierern Brandstifter geworden sind. Das Haus ist inzwischen, die Tür ist eingebrochen, es sind Demonstranten in das Haus eingedrungen.
Die Verkehr ist in ganzer Ruhe. Mecklenburger Allee 19. Ja. Das Wohnheim der Vietnamesen. Ja. Dort sind 115 Menschen drin, 150 Vietnamesen. Die Polizei hat sich zurückgezogen. Ja. Die Chaoten haben unten das Haus angesteckt. Ja. Die Gase kommen schon hoch und sie kämpfen sich Stockwerk für Stockwerk hoch. Ja. Ich habe vor einer Dreiviertelstunde die Polizeiinspektion Lüttenklein informiert. Ja. Es tut sich nichts. Ja. Hier muss sofort Feuerwehr und ganz viel Polizei.
Die Pogrome von Rostock-Lichtenhagen, die jähren sich in dieser Woche ihrem 25. Mal. Und heute Abend, da wird auch in Halle ein Film zu dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen gezeigt. Du weißt schon, wie in Rostock nennt sich der Film, der heute Abend 20 Uhr im studentischen Aufenthaltsraum in der Adam-Kuckhoff-Straße 34a gezeigt wird. Anschließend an den Film wird es ein Zeitzeugengespräch mit jemandem geben, der damals mit nach Rostock gefahren ist, um sich an der antirassistischen Demo und auch am Hausschutz zu beteiligen. Interessierte sind eingeladen, vorbeizukommen und gemeinsam Film zu schauen und natürlich auch mitzudiskutieren.
In dieser Ausgabe der Antifa News müssen wir uns, egal wie ermüdend es ist, wieder mal mit den sächsischen Ermittlungsbehörden auseinandersetzen. Denn wie bekannt wurde, liefen in Leipzig seit dem Jahr 2013 Ermittlungsverfahren gegen 14 beschuldigte Personen. Ihnen wurde zur Last gelegt, Teil einer kriminellen Vereinigung im Umfeld der linken Szene und des Leipziger Fußballvereins BSG Chemie zu sein. Wie die Einstellung des Verfahrens im Herbst 2016 aufzeigte, jedoch offensichtlich zu Unrecht. Seitdem das Verfahren abgeschlossen ist, sickern nun immer mehr Details zu den teils völlig maßlosen Rechtsverstößen der sächsischen Ermittlungsbehörden durch. Valentin Lippmann, der innenpolitische Sprecher der Grünen im Sächsischen Landtag, sprach mit uns über dieses besondere Ausmaß staatlicher Repression und klärt darüber auf, was diesen Fall so besonders macht.
Wir haben es bei dem Überwachungsskandal in Leipzig, der sich hervorragend gegen das Umfeld der BSG Chemie Leipzig, also ein Fußballclub, richtete, insoweit mit einer neuen Dimension zu tun, da man sehr, sehr lange und über viele Instrumente dort beteiligte Personen in einem großen Zahl beobachtet und überwacht hat. Hier ist es nicht nur so, dass man Funkzellenabfragen ausgewertet hat. Hier sind konkret bei vielen Personen Telekommunikationsüberwachungen durchgeführt worden, also die Gespräche mitgeschnitten bzw. mitgehört worden. Und es sind teilweise auch Personen offenbar über einen längeren Zeitraum observiert worden. Das ist dann schon von der Eingriffsintensität was, wo sie gute Gründe für brauchen und wo sie auch handfeste Anhaltspunkte dafür brauchen, dass es um eine schwere Straftat geht. Und eben die haben am Ende hier in Leipzig nicht feststellen können. Die ganzen Verfahren sind eingestellt worden und am Ende hatte man es mit einer Vielzahl von Überwachungsmaßnahmen zu tun, faktisch keinerlei brauchbaren Tatvorwurf mehr, aber insgesamt 240 Personen, die im Zusammenhang mit dieser Überwachung beispielsweise in den Beifang einer Telekommunikationsüberwachung gekommen sind, deren Gespräche also mitgehört wurden, teilweise mit Anwälten, teilweise mit Journalisten, aber auch mit Sozialarbeitern. Und das ist dann schon eine neue Dimension, dass man da auch nicht von abgelassen hat, sondern dann im Nachhinein auch sehr kleckermäßig das Ganze zugegeben hat.
Eine neue Dimension sei dieser durch die Behörden betriebene Ermittlungsaufwand. Was allerdings nicht neu in Sachsen ist, ist ein Justizapparat, welcher schon seit Jahren immer wieder mit Grundrechtsverletzungen auffällt. So geschehen auch bei einem Verfahren aus dem Jahr 2011. Auch damals ermittelten die Behörden mit einem martialischen Aufwand gegen die Bildung einer kriminellen Vereinigung nach § 129a und übertraten dabei so einige nicht unerhebliche rechtsstaatliche Vorgaben.
Wir fordern natürlich eine lückenlose und transparente Aufklärung des ganzen Skandal sind auch der Hintergründe. Es darf nicht passieren, dass man zum zweiten Mal ein solches Riesenermittlungsverfahren in Sachsen innerhalb weniger Jahre hatte wo man die Bildung einer kriminellen Vereinigung unterstützt, hier gegen Personen, die sich teilweise offenbar gar nicht gekannt haben selber, allerdings eine kriminelle Vereinigung darstellen sollten und am Ende mit leeren Händen dasteht und das Verfahren einstellt. Das ist an der Grenze dessen, was man in einem Rechtsstaat tun sollte. Und da erwarte ich eine konsequente Aufarbeitung, auch was dort schiefgelaufen ist und eine klare Ansage, welche Konsequenzen man da in der Zukunft zieht. In anderen Verfahren, beispielsweise bei der Terrorgruppe Freitag, war man ja sehr zurückhaltend, was Überwachungsmaßnahmen angeht und die Frage, ob das eine kriminelle Vereinigung war. Die wurde ja eher von der Polizei und der Staatsanwaltschaft negiert, diese Frage. Von daher ist das hier schon die Frage, auch ob man hier mit zweierlei Maß gemessen hat, je nachdem, ob es in die eine oder in die andere Richtung geht. Wichtig ist aber auch, dass die Aufarbeitung der ganzen Affäre und des ganzen Abhörskandals den Begriff der Aufarbeitung nicht verdient. Stattdessen hat die Staatsregierung und die Justiz immer nur das zugegeben, was teilweise schon in der Presse stand, was schon bekannt war, und dann teilweise noch groteskeste Antworten geliefert. Da wurden offenbar Personen nicht informiert, Journalisten nicht informiert, dass sie überwacht wurden, weil man angeblich ihre Adresse nicht hatte, wo man jederzeit bei der Redaktion hätte nachfragen können, wie die Adresse ist oder an die Redaktion zustellen können. Oder da haben wir den Fall, dass man uns erzählt hat, dass man natürlich alle Gespräche mit Berufsgeheimnisträgern gelöscht hat. Dann musste die Staatsanwaltschaft einräumen, dass es angeblich wegen eines Büroversehens leider zu dieser Löschung in Teilen nicht gekommen ist und man teilweise noch auf Kopien dieser Aktenbände sitzt, was natürlich nicht geht. Von daher ist das eine Situation, die momentan den Begriff der Aufklärung nicht verdient. Und auch sonst werde ich das Gefühl nicht los, dass man hier möglichst schnell Gras über die Sache wachsen lassen will.
Doch auch wenn es im selbstverständlichen Interesse der sächsischen Regierungsparteien und des Innenministeriums zu liegen scheint, Gras über die Sache wachsen zu lassen, sollte es für die Betroffenen dieser massiven staatlichen Abhörmaßnahmen um eine lückenlose Aufarbeitung gehen, die es auch öffentlich zu artikulieren gilt.
Ich glaube, es ist vor allem erstmal wichtig, dass Personen, die denken, dass sie betroffen sind, nochmal bei der Staatsanwaltschaft und bisher keine Benachrichtigung erhalten, bei der Staatsanwaltschaft nachfragen, beziehungsweise ist es auch wichtig zu gucken, ob die Staatsanwaltschaft und die Polizei nicht eventuell die Daten, die sie dort gesammelt hat, noch weiterverwerten. Das ist ein Verdacht, der durchaus auch im Raum steht, dass man hier diesen Beifang noch nutzen könnte, um weitere Ermittlungsverfahren auch einzuleiten. Und da ist es wichtig, dass potenziell betroffene Personen auch nachfragen, welche Daten die Polizei über sie gespeichert haben und sich dann natürlich rechtlich dagegen wehren. Ein Großteil der von den Telekommunikationsüberwachungen betroffenen Personen haben schon ja die Überprüfung dieser Maßnahmen beantragt, sodass es dann möglicherweise auch bald gerichtliche Entscheidungen zur Zulässigkeit geben wird. Wichtig ist aber auch nochmal einen politischen Druck hier auszuüben. Und das ist im Wesentlichen dadurch, dass man jetzt auch in der Öffentlichkeit immer wieder auch postuliert, dass ein solches Vorgehen von Ermittlungsbehörden an der Grenze dessen ist, was zulässig ist. Und da nützt mir dann auch immer noch die Begründung nicht, dass ja am Ende, was richtig ist, Richter diese Überwachungsmaßnahmen abgesegnet haben. Hier wurde nach meinem Dafürhalten ein Tatvorwurf herbeikonstruiert, eben um an die Instrumente zu kommen. Und das ist nicht Sinn unserer Strafprozessordnung.
Doch selbst wenn dieses herbeikonstruierte Verfahren mittlerweile eingestellt ist, bleibt bei den Betroffenen ein merkwürdiges Gefühl zurück. Welche teils auch psychischen Folgen es für politische Einzelpersonen oder gar Strukturen haben kann, wenn diese sich solch einem immensen Repressionsapparat ausgesetzt sehen, ist selbstredend logisch. Aber natürlich bedeutet das Vorgehen der Ermittlungsbehörden auch einen enormen Einschnitt in die Praxis einzelner von diesen Verfahren betroffenen Berufsgruppen.
Es gibt in Teilen natürlich gerade auch der Betroffenen eine Verunsicherung. Das ist ja auch verständlich. Sie wissen jetzt teilweise als Journalist nicht, ob sie noch frei am Telefon reden können und ob nicht zufällig die Staatsanwaltschaft oder die Polizei mithört. Bei Sozialarbeitern genauso, was ja ein sehr sensibles Geschäft ist, wo man sich auch darauf verlassen kann, dass man mit seinem Gegenüber da frei sprechen kann. Ich glaube, da ist jetzt eine große Verunsicherung eingetreten. Und das ist das viel, viel problematischere als die tatsächlichen Folgen dieser Überwachung, ist die Verunsicherung und die Angst, die jetzt einhergeht, dass das jederzeit wieder passieren könnte. Und von daher erlebe ich da auch durchaus, dass man dort ein sehr starkes Bewusstsein jetzt auch in Leipzig dafür hat, dass das ein gewisses Problem ist. Wir sind hier im Landtag vorrangig mit der Aufarbeitung beschäftigt und ja, Sie können sich vorstellen, dass die Koalition sowas naturgemäß etwas unproblematischer sieht, weil es ist ja nun mal eine der Regierung unterstehende Polizeibehörde bzw. Staatsanwaltschaft, die dort maßgeblich beteiligt ist. Aber ich erlebe auch schon selbst da, dass man insbesondere bei der Überwachung der Berufsgeheimnisträger ein bisschen stutzig geworden ist. Immerhin gibt es ja hier den einen oder anderen Rechtsanwalt im Haus, der sicherlich auch nicht will, dass er demnächst als Beifang in der Überwachung endet. Von daher ist diese Sensibilität, glaube ich, da. Wenn auch ich glaube nicht, dass es hier noch den großen politischen Aufschrei geben wird. Da bin ich in Sachsen mittlerweile desillusioniert. Dieser Innenminister hätte schon 10-mal zurücktreten müssen und auch der Justizminister hätte an einer entscheidenden Stelle seinen Hut nehmen müssen. Ob das jetzt an dieser Stelle passiert, da habe ich dann meine Herren Zweifel. Das wird in alter sächsischer Manier einfach ausgesessen. Und umso wichtiger ist, dass die Betroffenen sich vor allen Dingen dagegen wehren, gerichtlich, aber natürlich auch mit dem notwendigen politischen Druck.
Heute Abend wird der eben auch gehörte Valentin Lippmann von den sächsischen Linken in Leipzig eine Podiumsdiskussion zum Überwachungsskandal moderieren. Die Diskussion ist betitelt mit "Wenn der Staatsschutz heimlich mitspielt, Abhörskandal Leipzig". Dazu eingeladen sind der Strafverteidiger und auch Fananwalt Dr. Andreas Hüttel, Christian Helbig von der Bundesarbeitsgemeinschaft Fanprojekte und auch der Journalist Robert Dobschütz. Die sind auch vor Ort und die Diskussion findet im Pöggerhaus in der Hedwigstraße statt. Beginn ist 18 Uhr und mit diesem letzten Veranstaltungstipp verabschiede ich mich jetzt hier auch aus den Antifa News und sage mal bis nächste Woche.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?